Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, es geht um gute Ideen und um politische Einschätzungen. Wir sprechen heute über Strukturwandel, die Verwaltung als Dienstleister, das Netzwerk junge BürgermeisterInnen und über Kugelstoßen. Kommunales Themenhopping also, wie es fürs Bürgermeisteramt ja so typisch ist. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia den Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsvorsorge zu meistern, Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.veolia.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, und heute sprechen wir mit einem Kollegen, der nicht nur Bürgermeister mit Leib und Seele ist, sondern auch einen Namen trägt, den man nicht so schnell vergisst. Nils Neuhäuser, genannt Holtbrücke. 1982 in Essen geboren, ist er seit 2021 Bürgermeister der Gemeinde Ilsede in Niedersachsen. Mitten im ehemaligen Stahlrevier prägt der Strukturwandel Geschichte und Gegenwart dort ähnlich wie im Ruhrgebiet. Doch Nils bringt noch einiges mehr mit. Er ist Sportler mit Leidenschaft, Kugelstoßer, Diskuswerfer und Highland-Games-Fan. Und er ist seit Jahren aktives Mitglied im Netzwerk junger BürgermeisterInnen, jetzt sogar als stellvertretender Bundesvorsitzender. Hallo Nils.
Hallo Henning, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
So, wir haben am Anfang gesagt, wir hüpfen so quer über alle Themen. Jetzt habe ich auch schon einige Themen angesprochen. Dein Nachname, da fangen wir mal an, dann haben wir es auch hinter uns. Den musst du ja sicherlich sehr oft erklären. Erzähl doch mal kurz. Neuhäuser, genannt Holtbrücke. Hört sich an, als würdest du deinen Spitznamen irgendwie dann noch irgendwie mit auf den Namen schreiben, aber das ist nicht so.
Ja, das habe ich am Anfang auch sehr häufig gehört. Also ich muss tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Mein Bruder, der war vor ein paar Jahren mal bei einer Sendung im ZDF für Namens- und Ahnensforschung mit Thomas Anders. Und da wurde das tatsächlich dann geklärt, wo der Name herkam. Deswegen weiß ich das auch zu 100%iger Sicherheit. Es ist so, dass diese Namensform mit dem genannt früher gar nicht mal so unüblich war. Und wenn ich von früher rede, dann ist es so, sag mal, 1700, 1750 herum. Das kam dabei raus, als man Höfe zusammengelegt hat. Und wenn man den Hofnamen beibehalten wollte, hat man das mit diesem genannt dazwischen gesetzt. Das hatte dann den Ursprung, wenn jemand in meinem Fall bei Holtbrücke geboren wurde, aber durch die Zusammenlegung jetzt von Hofe Neuhäuser kommt, dann hat man gefragt, von welchem Hof kommst du denn her? Und da sagte er, ja, ich komme von Neuhäuser, aber ich wurde bei Holtbrücke geboren, deswegen werde ich eigentlich Holtbrücke genannt. Deswegen kam dieses genannt zustande. Jetzt gab es Ende des 18. Jahrhunderts eine Namensreform in allen deutschen Gebieten und man hat gesagt, na, das ist uns alles viel zu kompliziert. Wir machen alles, was hinter dem ersten Teil kommt, weg, außer bei den Adligen. Da machen wir aus den genannt ein von, weil die Adligen das von immer schon hatten. Und die Westfalen haben gesagt, wir machen da nicht mit, wir behalten alles so, wie es ist. Und da hat sich diese Namensreform in den ganzen deutschen Gebieten, also Preußen, Bayern, Sachsen, überall durchgesetzt, nur halt in Westfalen, nicht?
Und ist ja immer ein bisschen sturer auch, ne?
Ja, das kann natürlich sein. Und das ist dann halt so verblieben und wurde über die Jahrhunderte halt immer weitergegeben. Es gibt tatsächlich Menschen mit diesen Namenstypen. Das ist dann nicht Neuhäuser genannt Holtbrücke, sondern irgendwas anderes genannt, was noch ganz anderes. Es ist selten, aber es kommt tatsächlich vor. Und es ist kein Spitzname. Hat natürlich auch, ich sag mal, so eine Art, ach, wie soll ich sagen, Alleinstellungsmerkmal, weil das fällt auf. Ne? Gerade wenn wir sagen, Bürgermeister, ich sag mal, in so einem Wahlkampf, Schmidt, Müller, ne, liest man und dann weiß man beim nächsten Plakat gar nicht mehr, wie hieß denn der nochmal davor. Aber dieser Namenstyp, der fällt sofort auf. Und ich wette, wenn man das zweite Mal liest, dann weiß man sofort, boah, das habe ich schon irgendwo gesehen. Also es hat nicht nur Nachteile mit den Namen, es kann sicherlich auch Vorteile haben. Aber so kam der Name zustande. Es ist kein Spitzname, es ist kein Doppelname. Das ist mein seltener Nachname, den ich natürlich auch dann, wenn was urkundlich ist im Rathaus, immer tragen muss. Ganz unkompliziert
fürs,
eigentlich.
Fürs Unterschreiben, dann brauchst du schon ein bisschen länger denn wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe mir angewöhnt, wenn ich viel und schnell unterschreiben muss, das eher so im ärztlichen Bereich anzusiedeln, unleserlich und schnell abgehandelt. Es ist logisch, bei so einem langen Namen, da muss man das Ganze ein bisschen abwandeln und abkürzen, sonst kommt man ja gar nicht mehr aus dem Unterschreiben raus. Aber es muss tatsächlich, was urkundlich ist, kompletten Namen halt so unterschrieben werden. Ich bin auch Standesbeamter nebenbei, also ich mache auch Trauungen und wenn ich die Urkunden unterzeichne, muss der komplette Name da drauf, weil sonst haben wir einen formellen Fehler.
So, dann soll jemand mal sagen, bei Wir Kommunalen nachgefragt, geht's immer nur um Kommunalpolitik? Nein, wir haben jetzt auch sozusagen die deutsche Namensgeschichte und Namensrecht irgendwie als Thema und da auch gibt's einiges dazugelernt. So, jetzt mache ich da gleich weiter. Du sagst Westfalen, aber du kommst aus dem Essener Norden, auch wenn der ganz knapp an Westfalen dran ist. Aber Essen gehört ja zum Niederrhein. Wie bist du denn dahin gekommen?
Ja, wobei ja, da streitet man sich ja so ein bisschen, ne, ob Essen Niederrhein ist oder Westfalen. Das ist ja die Grenze, also Bochum ist ja definitiv genau, Westfalen.
Bochum, Gelsenkirchen ist Westfalen und Essen ist eigentlich.
Ja, ja. Also ich gehe mal davon aus, meine Urgroßeltern oder die davor, die sind dann irgendwann mal weiter Richtung Westen gewandert und ich bin im Essener Norden groß geworden. Ist ja nicht allzu weit weg dann von Westfalen, selbst wenn es nicht Westfalen sein sollte. Von daher ist da eine örtliche Nähe gegeben.
So, jetzt gucken wir mal nach Ilsede. Ja. Also Wurzeln im Essener Norden, Ilsede, beides Orte, die vom Strukturwandel geprägt sind. Montanindustrie, Bergbauregion, Glück auf, sagt man in beiden Orten.
Ja.
Wie prägt das deine Perspektive als Bürgermeister?
Ja, also ich muss sagen, dass ich mich, obwohl ich kein gebürtiger Niedersachse bin, natürlich hier sehr, sehr, sehr wohl und sehr zu Hause fühle. Also wir haben bei uns in der Nähe vom Rathaus, das Rathaus, das ist, muss ich auch mal ein bisschen weiter ausholen, das ist das ehemalige Verwaltungsgebäude des Hochofenwerkes hier in Ilsede. Und wir haben direkt am Eingang zu diesem Areal einen riesengroßen Stahlaufsteller mit einer Leinwand. 5 auf 3 Meter. Da ist dann das Foto des alten Hüttenwerkes noch abgebildet. Und ja, als ich das erste Mal nach Ilsede kam, um mir dann so die Gegend mal anzuschauen, habe ich das Bild gesehen und habe sofort so ein wohliges Gefühl bekommen. Ich habe gesagt, wow, hier ist es schön, hier fühle ich mich wie zu Hause. Und das ist auch, ich glaube, die Perspektive, die man als Bürgermeister braucht. Es gibt ja auch einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in Orten tätig sind, in denen sie nicht geboren sind. Und wichtig ist, dass man das nicht nur rein als Arbeitsstätte sieht, sondern das muss man leben, da muss man mit Leidenschaft dran sein. Und das geht halt nur, wenn man sich dort zu Hause fühlt. Und das ist so die Gemeinsamkeit. Du hast es gerade gesagt, Glück auf, sagt man in beiden Orten. Also in Essen als auch in Ilsede. Und in den Ortschaften ist der Bergbau, die Stahlproduktion hier in der Region, die ist halt noch vorhanden und die ist in der Geschichte, in der Historie, in den Köpfen der Menschen. Und das ist das, was es ausmacht. Und ich glaube, wenn man das dann auch selber lebt, dann ist es eine ganz andere Perspektive auf die Tätigkeit als Bürgermeister, als wenn man das wirklich nur als reine Arbeitsstätte sieht, wo man nur ins Rathaus fährt, um Akten abzuarbeiten.
Also Berufung, nicht nur Beruf.
Mhm. So kann man das sagen.
Ist zwar das eine, als Beruf hast du es aber quasi auch gelernt. Du warst an der kommunalen Hochschule in Niedersachsen, hast da einen Abschluss gemacht. Wie bist du überhaupt nach Niedersachsen gekommen? Beziehungsweise bist du dann direkt nach Ilsede gekommen oder hast du ja noch irgendwie 2 Umwege, 3?
Es waren schon Umwege. Also ich bin, damals gab es ja die Wehrpflicht noch, bin ich eingezogen worden und war dann im Saarland stationiert und war dann auch Zeitsoldat. Und bin dann auch 3 Jahre in Frankreich gewesen und bin dann als Zeitsoldat, als meine Zeit ablief, in Frankreich zurück nach Deutschland gekommen. Und man hat natürlich als Soldat den Vorteil, dass man in den öffentlichen Dienst unter bestimmten Voraussetzungen eingegliedert werden kann. Und ich habe dann ganz viele Bewerbungen geschrieben und habe gesagt, naja, da wo ich die erste Zusage bekomme, da gehe ich hin. Und das ist dann die Stadt Braunschweig gewesen. Ich war dann im Vorbereitungsdienst bei der Stadt Braunschweig, habe in Hannover am Studieninstitut studiert und war dann im Jugendamt in Braunschweig, was natürlich so 30 Kilometer von Ilsede weg ist. Und ich bin dann später ins Oberbürgermeisterbüro nach Hildesheim gewechselt, weil ich im Landkreis Hildesheim jetzt inzwischen seit 12 Jahren halt ansässig bin. Und ja, dann kam auf einmal vor inzwischen 5 Jahren der Anruf, bin gefragt worden, hier aus Ilsede, ob ich nicht kandidieren möchte. Und ja, da habe ich mich mit der Gemeinde auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, klingt interessant, könnte ich mir vorstellen, ich mach's. Und am Ende hat's funktioniert. Und so bin ich dann nach Ilsede gekommen. Wir wären auch gerne schon umgezogen, wobei ich habe nur eine Viertelstunde, aber ich persönlich denke, ein Bürgermeister oder Bürgermeisterin gehört in die Gemeinde. Allerdings haben wir leider, weil wir zu fünft sind, noch nichts gefunden. Aber wir arbeiten dran. Im nächsten Jahr sind Wahl und wenn wir wieder da bleiben und wenn ich da bleiben darf, dann werden wir nach der Wahl nochmal einen neuen Versuch unternehmen, hier hinzuziehen.
Ja, du hast 2021 dich im ersten Wahlgang durchgesetzt. Du bist CDU-Mitglied, aber als Partei, ja, also als unabhängiger Kandidat angetreten. Gab es da für dich einen Grund?
Ja, ich finde, dass ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin sollte für alle Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde da sein und aus meiner Sicht nicht von Parteipolitik abhängig sein. Also ich bin zwar CDU-Mitglied, aber das war für mich die Grundvoraussetzung zu sagen, ich möchte nicht für eine Partei antreten und dann mein Programm vorgegeben bekommen, was ich umzusetzen habe. Und das war natürlich auch Thema in den Vorbesprechungen, weil es war die CDU, die mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich kandidieren möchte. Am Ende ist es so, dass das von mir eine Bedingung war, dass ich gesagt habe, ich trete nicht an, wenn ich für eine Partei antreten soll. Und es haben sich, und das ist ja häufig so, auch bei unabhängigen Kandidaten, die unterstützt werden, viele kleinere Gruppierungen dahinter formiert. Das sind zum Beispiel die Freien Wähler, die in Niedersachsen ja auch, ich sag mal, einen ganz anderen, ich sag mal, Stellenwert haben als zum Beispiel in Brandenburg oder Bayern. Die haben sich formiert, die FDP, eine Wählergemeinschaft hier in Ilsede, die hat sich dahinter gestellt. Also es waren eine Interessengemeinschaft aus einer Ortschaft. Also es waren viele Unterstützer und ich finde einfach, ein Bürgermeister sollte das umsetzen, was er für richtig hält und in keiner Art und Weise, wie gesagt, von irgendjemandem abhängig sein.
Und das klappt auch.
Ja, das funktioniert sogar sehr gut.
Nee, es gibt ja die einen, die dann sagen, guck mal, der ist ja nur irgendwie trojanisches Pferd und dann kommt er doch. Und die anderen, die sagen, wieso macht er das jetzt nicht irgendwie auf uns? Also, aber wenn er gewählt wird, dann macht er dann doch das, was wir wollen. Das kann ja auch passieren.
Nein, also tatsächlich ist es so, wir haben auch mal im Rat eine Abstimmung gehabt, da kam es auf eine Stimme an und wir haben, muss ich dazu sagen, bei uns in der Gemeinde wirklich eine sehr hohe Harmonie. Also es ist nicht so wie in anderen Kommunen, wo man vielleicht in jeder Ratssitzung richtig Streit hat. Eine große Diskussionskultur, dass man sich da richtig zofft und die Zeitung sich schon auf die nächste Ratssitzung freut. Das ist bei uns tatsächlich nicht. Also bei uns herrscht wirklich eine große Einigkeit über alle Parteigrenzen hinaus. Das liegt aber auch daran, dass man gerade als unabhängiger Kandidat einen ganz anderen Zugang zu den anderen Parteien oder Wählergruppen hat und auch ein ganz anderes Verständnis vorherrscht. Und eingangs sagte ich gerade, wir haben eine knappe Entscheidung mal gehabt. Da ging es um eine Stimme und ich habe gegen die CDU gestimmt. Die fanden das nicht so gut. Haben gesagt, das ist ja total blöd. Wir haben eigentlich erwartet, dass du für uns stimmst. Aber da habe ich dann auch genauso wie am Anfang zum Wahlkampf das Argument gesagt, ich bin unabhängig, ich möchte das umsetzen, was ich für richtig halte und nicht von einer Partei abhängig sein. Und das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg. Und ich glaube, bei uns in der Kommune wissen alle Parteien und Gruppierungen und auch die Bürgerinnen und Bürger, dass ich zwar CDU-Mitglied bin und natürlich auch dann natürlich der Partei relativ nahestehe, aber trotzdem die Interessen, die ich persönlich für Ilsede am besten halte, entsprechend umsetze.
Gucken wir nochmal zurück auf die Vergangenheit von Ilsede, was Montanindustrie und so weiter betrifft. Wenn du über das Hüttengelände gehst, das ist ja quasi direkt hinterm hinterm Rathaus, beziehungsweise das Rathaus gehört ja sozusagen eigentlich dazu, weil es das Verwaltungsgebäude war, aber das konkrete Industriegebiet, sage ich jetzt mal Industriegelände, ist halt quasi dann hinterm Rathaus. Ist das für dich eher ein Ort der Erinnerung oder ist das ein Ort der Möglichkeiten?
Sowohl als auch. Also man darf natürlich nicht vergessen, wie der Ursprung einmal gewesen ist. Also um das historisch einzuordnen, wir haben ja jetzt hier in der Region Salzgitter Stahl, Salzgitter AG, Peiner Träger, also die Stahlregion hier in Niedersachsen, hat den Ursprung in Ilsede. Ilsede war quasi das erste Hüttenwerk, aus dem die Salzgitter AG entstanden ist. Und man darf die Geschichte nicht vergessen, als in den 80er Jahren das Hüttenwerk geschlossen wurde, hat man es ein paar Jahre später revitalisiert und hat aber auch einzelne Bauwerke stehen lassen, zum Beispiel Kugelwasserturm. Das ist inzwischen, ich sag mal, Wahrzeichen, wenn man so sagen möchte, für die Gemeinde Ilsede. Das erinnert natürlich an die alten Zeiten, wo gerade nach dem Krieg bis zu 5000 Menschen auf dem Hüttenwerk gearbeitet haben. Andersrum, durch die Revitalisierung ist natürlich viel Fläche frei geworden, die man entsprechend gestalten kann. Wir haben für das alte Hüttenwerk ein Nutzungskonzept erstellt. Das haben wir uns selber auferlegt, wie wir mit Anfragen der Industrie umgehen, wie wir das Ganze gestalten, wie wir die Gewerbeflächen vermarkten. Und wir haben aber im gleichen Atemzug die Kultur und die Geschichte nie aus den Augen verloren, sodass wir immer eine Verbindung schaffen. Beispielsweise der Kugelwasserturm. Wir haben dort einen Kulturverein, der im Landkreis tätig ist. Der hat das Ganze angemietet, der gerade die Industriegeschichte extrem fördert und dem das sehr wichtig ist. Und das ist auch natürlich auch für uns als Region wichtig, dass die eigene Geschichte nicht vergessen wird. Und da diesen Spagat zu schaffen zwischen Geschichte, Transformation und neue Wege gehen. Das ist, ich glaube, ein ganz interessanter Aspekt und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und das ist das, was wir gerade für uns im Zentrum so ein bisschen entdecken und was wir versuchen entsprechend zu entwickeln.
Also das eine tun, das andere nicht lassen.
Ja.
So, was würdest du dir noch wünschen, gerade für Kommunen, die auch vom Strukturwandel betroffen sind? Das geht ja dann auch nicht ohne Schmerzen und ohne Brüche und manche Sachen dauern halt einfach auch vielleicht ein bisschen länger, wie wir in vielen Strukturwandelregionen in Deutschland sehen. Was würdest du dir von Bund und Land für Kommunen, die so einen Wandel durchmachen, wünschen, was es vielleicht noch nicht so unbedingt gibt? Oder was war denn besonders hilfreich, was es gab, wo du gesagt hättest, ohne das hätten wir es nicht geschafft?
Also ganz aktuell ist es so, wenn man in die nahe Geschichte geht, also wenn man 10 Jahre zurückgeht, dann ist vor 10 Jahren die Geburtsstunde der jetzigen Gemeinde Ilsede gewesen. Ilsede ist vor 10 Jahren fusioniert worden durch die Gemeinde Lahrstedt und der alten Gemeinde Ilsede. Das waren beides Gemeinden, die etwas über 10.000 Einwohner hatten, die quasi die Hälfte des Hüttenwerkes auf ihre Gemarkungslinien hatten. Und beide Kommunen waren nach der Schließung des Hüttenwerkes hoch überschuldet. Und das Land Niedersachsen hat dann gesagt, naja, wenn ihr euch zusammentut, dann können wir euch einen Großteil der Schulden erlassen oder diese übernehmen. Und ihr habt den Vorteil, ihr seid größer, ihr habt eine Verwaltungsstruktur, keine zwei Verwaltungsstrukturen mehr und Ilsede ist wirtschaftlich stärker aufgestellt. Es gab dann auch Vorgaben durch den Zukunftsvertrag, dass bestimmte finanzielle Rahmenbedingungen eingehalten werden mussten. Und das war für die Gemeinde Ilsede eine relativ harte Zeit in den letzten Jahren, weil gewisse Ausgaben halt immer genehmigt werden mussten und weil dem Land Niedersachsen Bericht erstattet werden musste, was ist im Haushalt aufgenommen, was muss gemacht werden. Und wir sind jetzt in diesem Jahr das erste Mal ohne diesen Zukunftsvertrag in den Haushalt gegangen. Das heißt, dieser Vertrag hat eine Dauer von 10 Jahren gehabt, der ist jetzt ausgelaufen. Und wir haben uns aber an die Vorgaben gehalten. Und die letzten Jahre waren so gestaltet, dass immer Rücklagen gebildet werden konnten. Und wenn man sich gerade in diesem Jahr mal die Haushalte der Kommunen im gesamten Land Niedersachsen anschaut, wahrscheinlich auch bundesweit, dann wird man feststellen, dass viele negative Haushalte haben. Und dadurch, dass wir die Vorgaben aus diesem Zukunftsvertrag weitergeführt haben, haben wir glücklicherweise ein relativ gut aufgestellten Haushalt für den Schnitt im Land Niedersachsen. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn Kommunen so einen Transformationsprozess begehen, dass die Kommunen nicht alleine gelassen werden, sondern dass vielleicht so ein bisschen Werkzeug an die Hand gegeben wird und gesagt wird, wie man diesen Prozess gestalten kann. Weil diese finanzielle Herausforderung und diese finanzielle Kontrolle durch das Land Niedersachsen ist zwar eine harte Zeit gewesen, aber hat tatsächlich dafür gesorgt, dass die Gemeinde Ilsede jetzt gesundet ist.
Weil es auch einen Druck nach innen natürlich gibt, weil man vielleicht den einen oder anderen Wunsch, der vielleicht von den Gemeindevertretern kommt, dann sagen kann, geht nicht, und dann nach außen verweisen kann.
Ja,
ist das
ja
auch ein Aspekt?
Ja, ich sag mal, in dem Moment ist eigentlich allen klar, dass das Kind im Brunnen gefallen ist und dass man darauf achten muss, nicht mehr Geld auszugeben, als man zur Verfügung hat. Und wir haben ein Freibad, das ist ein Kostenfresser, keine Frage, aber wir konnten das Freibad trotzdem immer aufrechterhalten. Aber keiner kommt dann auf die Idee, wenn von außen so eine Art Kontrolle stattfindet, zu sagen, ah, wir könnten eigentlich jetzt nochmal so einen 10-Meter-Turm bauen. Das wäre ja attraktiv für unser Freibad. Freiwillige Leistung. Wenn das Geld nicht da ist, dann kann man natürlich sagen, Moment, wir dürfen gar nicht, wir sind reglementiert, wir haben einen bestimmten Prozentsatz unseres Haushaltes, in unserem Fall waren es 3,5%, der für die freiwilligen Leistung vorgesehen ist, und darüber haben wir keinen Spielraum. Und das, ich sag mal, sorgt auch dafür, dass ein ganz anderes Verständnis zu den Kommunalfinanzen vorherrscht.
Du hast gerade gesagt, die Fusion irgendwie vor 10 Jahren, also wenn ich das richtig gelesen habe, war das ja eigentlich Anfang der 70er Jahre eigentlich schon mal überlegt, dass man das macht. Da gab es dann quasi nur eine kleine Fusion und dann sind irgendwie Ilsede und einige Ortsteile zusammengeschlossen worden. Mhm. Gibt es da einen Grund, warum das 40 Jahre gedauert hat und dann doch umgesetzt wurde? War das dann, wenn es eigentlich ja schon überlegt war? Oder warum das damals nicht war? Waren das dann noch so die lokalen Befindlichkeiten? Oder?
Ja, also das ist natürlich weit vor meiner Zeit. Da war ich ja noch nicht mal ansatzweise auf der Welt. Anfang der 70er war die Gebietsreform in Niedersachsen. Da sind ja eigentlich alle Kommunen entstanden. Und man hat damals vor jetzt über 50 Jahren halt Ilsede zusammengefasst mit 6 Ortschaften und Lahrstedt, das damalige Lahrstedt, mit 5 Ortschaften oder andersrum. Also wir haben jetzt 11 Ortschaften in Ilsede. Und es gab vielmehr Anfang der 2000er schon mal die Überlegung, die Kommunen zusammenzuführen, aber es ist an den Räten gescheitert. Also in den 70er Jahren würde ich die Fusion gar nicht mal so sehen. Das war ganz normal mit der Gebietsreform. Es war eher dann Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo man schon mal versucht hat, zusammenzugehen, aber die Räte das dann verhindert haben. Und als dann das Land Niedersachsen um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, liebe Leute, ihr solltet jetzt aber mal, da war es quasi unausweichlich. Und im Nachgang, 10 Jahre später, die richtige Entscheidung.
Aber jetzt hört man natürlich von vielen Bürgermeistern, auch gerade von ganz kleinen Kommunen, auch im Netzwerk immer, bin angetreten, ne, um die Selbstständigkeit der Kommune irgendwie aufrechtzuerhalten. Nicht, dass dann irgendwie eine Kommunalreform durch die Hintertür, das ist ja was, wo, also eine Landesregierung kann sich ja, also wenn man sich so mit Anlauf unbeliebt machen will, dann überlegt man eine Gebietsreform. Und du hast jetzt doch sehr viele positive Aspekte irgendwie genommen. Wie ist es dir denn trotzdem gelungen, sozusagen diese 11 Kommunen dann auch zusammenzuhalten, denen vielleicht auch die gemeinsame Identität zu geben als Ilsede, als Teil von Ilsede, aber gleichzeitig eben auch als eigenständige Kommune. Also gerade wenn ich in Bayern oder in Rheinland-Pfalz gucke, wo ja quasi, ne, jede Häuseransammlung in Rheinland-Pfalz ist ja eine eigenständige Kommune, ohne dass ich da jemandem zu nahe treten will. Aber wie hast du es geschafft, dass sie sozusagen, oder nicht jetzt, ist ja nicht du, aber wie habt ihr es geschafft, dass ihr auf der einen Seite eine Gemeinschaft seid und auf der anderen jeder noch seine individuelle Identität behalten hat?
Ja, also zum einen, wie ich es eingangs gesagt habe in unserem Statement, man muss das natürlich entsprechend vorleben und man muss das, so wie du es formuliert hast, als Berufung sehen. Und zum anderen haben auch einen großen Anteil hat beispielsweise, ich sag mal, die Feuerwehr. Die Feuerwehr, die ist von jetzt auf gleich zusammengewachsen. Man hat dann gesagt, naja, wir sind jetzt keine zwei, wir bestehen nicht mehr aus 2 Gemeinden, wir sind jetzt eine Gemeinde. Und bei der Feuerwehr die Kameradschaft von jetzt auf gleich, neues Wappen auf die Uniform und schon hat das Ganze funktioniert. Und das geht natürlich dann auch über die Vereine weiter, die Fußballvereine, die dann im Jugendbereich dann Spielgemeinschaften gründen. Und was ganz wichtig ist, es müssen alle 11 Ortschaften halt das Gefühl haben, dass sie Teil des Großen und Ganzen sind, was auf keinen Fall passieren darf aus meiner Sicht, wenn zwei Kommunen sich zusammenschließen, dass dann die eine oder Ortschaften aus der einen Kommune das Gefühl haben, wir sind übernommen worden oder wir werden vergessen. Und da ist der Schlüssel dazu, wenn man halt in allen Ortschaften präsent ist, wenn man die Menschen mit einbezieht, die Ortsräte mit einbezieht. Wir haben in Niedersachsen in den Ortschaften Ortsräte in den meisten Kommunen. Wenn man halt die in allen politischen Belangen mit einbezieht, dann hat man, glaube ich, schon, ich sag mal, das Grundwerk gelegt, auf das man dann bauen kann.
Also Kommunikation ist wichtig.
Ja. Definitiv. Ist immer wichtig. Das ist ja unser Grundwerkzeug als genau. Bürgermeisterin oder Bürgermeister.
Genau. Ich habe gesehen, du hast irgendwann mal gesagt, du verzichtest auf feste Bürgersprechstunden, sondern ne, das ist ja eigentlich ein sehr beliebtes Instrument oder dass man sich dann irgendwie entweder auf den Marktplatz stellt oder sagt, ne, von dann bis dann kann jemand in mein Büro kommen und meldet euch an. Und also die Formulierung war, du bist lieber einfach da. Wie ist man denn einfach da? Was machst du da? Stellst dich einfach irgendwie, gehst du selber ganz oft einkaufen und ne, wer einmal mit einem Bürgermeister in den Supermarkt reingegangen ist, der bereut das ja in der Regel, weil er da so schnell gar nicht wieder rauskommt, weil er von jedem zweiten angesprochen wird, gefühlt. Wie machst du das?
Ja, also es ist so gewesen, dass ich gerade zu Wahlkampfzeiten gesagt habe, wir führen eine Bürgersprechstunde ein. Die gab es nicht. Und das habe ich auch eingeführt. Ich hatte die Bürgersprechstunde, die war immer innerhalb kürzester Zeit war die ausgebucht. Wir haben einen Zeitslots gehabt, einen Nachmittag. Das haben wir zweimal gemacht, die waren ausgebucht. Jetzt kommt ein Aber, das ich einfügen muss. Zu mir haben dann Leute gesagt, weil ich bei den 11 Ortschaften haben wir 11 Schützenfeste. Wir haben in den 11 Ortschaften haben wir 11 Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren. Wir haben fast in jeder Ortschaft ein Osterfeuer. Wir haben fast in jeder Ortschaft Weihnachtsfeierlichkeiten. Und ich bin tatsächlich so oft in den Ortschaften. Ich bin immer da und auch immer ansprechbar für die Leute, auch auf den Umzügen. Ich sage immer so oft, ich bin da, wenn ihr was habt. Sprecht mich an oder schreibt mich an oder ruft an, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, als dann wirklich auch von außerhalb kam, naja, die Bürgersprechstunde, die musst du ja gar nicht mehr wahrnehmen. Du bist ja immer bei uns in der Ortschaft, wo es dann bei mir Klick gemacht und gesagt habe, naja, eigentlich stimmt das ja. Ich bin ja immer fort und jeder, der mit mir sprechen möchte, der weiß ja, wie er mich erreichen kann. So dass wir dann gesagt haben oder ich gesagt habe, die Bürgersprechstunde, das ist viel zu formell mit einem Termin, mit Voranmeldung. Wenn einer was hat, soll im Rathaus anrufen und einfach durchgestellt werden oder mich ansprechen, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich mal nicht erreichbar bin, dann rufe ich zurück oder melde mich wie auch immer zurück. Und das wird gut angenommen in der Kommune. Und es hat keiner gesagt, wir wollen jetzt aber unbedingt eine Bürgersprechstunde haben, weil der Bürgermeister nicht erreichbar ist. Also ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich nur in der Ortschaft unterwegs.
Und die Qualität der Beiträge in Anführungsstrichen, hast du da einen Unterschied gemerkt zu denen, die in der Bürgersprechstunde, sei jetzt mal, ja auch vorbereitet irgendwie zu dir kommen, weil sie halt dann sich Gedanken gemacht haben, was sage ich ihm denn in dem, wie lang waren die Zeitslots, 15 Minuten oder?
Ja, also 20 Minuten, also drei in der Stunde.
Genau, aber ne, war das so, dass du da einen Unterschied gemerkt hast oder ist das?
Nein, es hat sich tatsächlich überhaupt nichts verändert, weil die Menschen, die kommen ja immer mit allem an. Also man kann sich von, ich habe ein Parkticket gekriegt, ich möchte das nicht bezahlen, bis mir ist ein Baum auf den Gartenzaun gefallen, ich möchte, dass die Gemeinde den repariert. Oder der Nachbar, der hat immer bis 23 Uhr die Musik so laut. Das habe ich sowohl in der Bürgersprechstunde gehabt, als auch wenn ich unterwegs bin. Und gerade wenn ich unterwegs bin, da ist es, glaube ich, auch viel einfacher für die Menschen, mal im direkten Wort zu sagen, hier, wo ich dich gerade sehe, kannst du dich mal darum kümmern oder um das, als wenn man einen Termin im Rathaus macht und dann wirklich förmlich dahin kommt. Das heißt, dieses Lockere, das ist, glaube ich, viel einfacher und viel mehr auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern als jetzt dieser formelle Termin im Rathaus. Zumal, das sage ich auch immer, in Bürgermeister steckt das Wort Bürger drin. Das heißt, der Bürgermeister ist Teil der Bürgerschaft und deswegen finde ich gerade dieses Lockere auf Augenhöhe in den Ortschaften viel, viel angenehmer und auch teilweise viel persönlicher als jetzt so ein formeller Termin im Rathaus.
Das klingt vernünftig. Du hast auch gesagt, Verwaltung muss Dienstleister sein, also nicht nur Bürgermeister, sondern ist Teil der Bürgerschaft, sondern Verwaltung muss Dienstleister sein, ist ja quasi auch ein wichtiger Aspekt. Was heißt das konkret bei dir im Alltag deines Rathauses? Auf was legst du da Wert?
Ja, es ist ja auch historisch bedingt. Die Verwaltung hat sich ja in den letzten 4 oder 5 Jahrzehnten gewaltig verändert. Wir haben ja als ganz klassischer Verwaltungsstaat das klassische Beamtentum mit Hierarchien gehabt, wo der Bürgerin oder der Bürger der Bittsteller war und darum gebeten hat, irgendwas erledigt zu bekommen. Und wenn wir jetzt das trockene Beamtentum berücksichtigen, dann war es doch immer, ich sag mal, so ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten in mehreren Stufen gewandelt. Und die Verwaltung, die ist aus meiner Sicht in den modernen Verwaltungen mehr Dienstleister und Freund der Bürger, als dass der Bürger oder die Bürgerin ein Bittsteller ist. Und das ist wichtig, aus meiner Sicht auch für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Das heißt, wenn jemand da ist und ein Anliegen hat, dann muss ich natürlich als Verwaltung versuchen, die Probleme ernst zu nehmen und das Anliegen, so gut es geht, der Erwartungserhaltung des Bürgers oder der Bürgerin zu erfüllen. Und auch wenn jetzt ganz herbeigeholtes Beispiel, wenn jetzt um 12 Uhr das Rathaus gerade zugeschlossen wird und es kommt noch einer und sagt, oh, ich möchte aber jetzt ganz dringend noch einen Personalausweis beantragen, dass man dann auch mal sagt, okay, dann komm rein und nicht, nee, ich habe seit einer Minute Pause, komm morgen wieder. Also das ist ein einfaches, praktisches Beispiel und man muss natürlich auch das Ganze vorleben. Das ist der Umgangston mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist das Selbstverständnis der Verwaltung und das ist ein Transformationsprozess. Die Verwaltung hat sich verändert, aber auch die Mitarbeiterschaft verändert sich mit der Zeit. Ja, und gerade als junge Bürgermeisterin und Bürgermeister, jetzt muss ich ja auch mal auf das Alter zu sprechen kommen, da sind ja durchaus viele junge Kolleginnen und Kollegen, die die Verwaltung noch ganz anders empfinden und ein ganz anderes Verwaltungsverständnis haben, als jetzt beispielsweise Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht in den 80er Jahren in der Verwaltung groß geworden sind. Aber das liegt einfach daran, dass früher ein ganz anderes Verwaltungsverständnis gelehrt worden ist, was heutzutage ja nicht mehr so ist.
Und was spielt Digitalisierung dabei für eine Rolle für dich?
Oh, ich bin ein absoluter Digitalisierungsfan. Ich finde Digitalisierung besonders wichtig. Wir dürfen in dem Atemzug aber auch nicht vergessen, dass wir Menschen in Kommunen haben, die das nicht können oder nicht wollen. Gerade, ich sag mal, ältere Menschen, die vielleicht alleinstehend sind, die freuen sich, wenn sie mal ins Rathaus kommen und jemanden zum Sprechen haben und was beantragen können, als dass sie jetzt den Personalausweis von zu Hause aus beantragen. Da müssen wir den Mittelweg finden, aber die Digitalisierung, das ist ein wichtiger Faktor, zum einen eine moderne Verwaltung zu besitzen, als aber auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Verwaltung komplett das digitale Aktenmanagementsystem. Also wir sind komplett digital. Wir haben alles in unseren eigenen Verantwortungsbereich digitalisiert. Wir haben digitale Infotafel vor dem Rathaus. Wir haben die Möglichkeit, von zu Hause aus viele Verwaltungsdienstleistungen schon umsetzen zu können. Stichwort Online-Zugangsgesetz 2.0. Da sind die Verwaltungen ja immer so ein bisschen hinterher. Da sind wir auch schon sehr viele Schritte voraus bei uns in der Gemeinde. Und von daher, das ist ein Weg, der ist unumgänglich. Es ist eine Einbahnstraße aus meiner Sicht und wir versuchen natürlich da so gut es geht auf der Welle mitzuschwimmen und nach Möglichkeit auch Vorreiter zu sein und so viel es geht digital umzusetzen.
So, du hast eben Stichwort junge Bürgermeister gesagt, jetzt gehe ich jetzt mal zu den Senioren. Das bist du nämlich gleichzeitig auch. Wir kommen jetzt, du weißt es sicherlich, zum Sport.
Ja. Ich hab's mir gedacht.
Also, junger Bürgermeister und auch aktiver Sportler, aber da bei den Senioren und eben nicht nur irgendwie joggen im Stadtwald, sondern du warst Teilnehmer der Seniorenweltmeisterschaft der Leichtathletik in diesem Frühjahr in Florida. Hast beim Kugelstoßen und beim Diskuswerfen mitgemacht, hast da auch sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Mhm. Was sagen denn deine Mitarbeiter im Rathaus zu dem sportlichen Engagement ihres Bürgermeisters? Kommen wir mal von der Verwaltung, die nehmen wir nochmal mit.
Ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Klar, wenn ich irgendwo unterwegs bin am Wochenende, dann fragen einige, wie lief's denn? Oder Mensch, wie war es denn bei der Norddeutschen Meisterschaft? Hast du eine Medaille geholt oder was auch immer? Die Fragen kommen natürlich. Aber ich fand es interessant, dass du gesagt hast, am Anfang kommen wir mal zu den Senioren. Es ist ja leider so, beim Sport gilt man ja dann schon meistens über 30 oder 35 als alt. Bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ist man ja mit 30 oder 35 noch verhältnismäßig jung. Das ist, finde ich, relativ lustig, wie differenziert man das Ganze betrachten kann. Aber am Ende ist es so, ich mache das total gerne. Ich bin vor 7 Jahren dazugekommen. Ich habe erst mit den Highland Games angefangen. Also Highland Games, das ist schottischer
Fußball. Baumstammwerfen,
Steinstoß, Hammerwerfen.
Mit Schottenbock oder ohne?
Ja, natürlich mit Kilt. Das ist in den Regeln festgelegt, dass die okay. Games mit einem Kilt gemacht werden müssen. Und wir haben in Peine haben wir ein Highland Gathering. Das sind die klassischen Zusammenkünfte der Clans, die dann immer Wettbewerbe machen, wobei der Fokus auf das Dudelsackspielen gelegt wird. Das ist ein Highlight mit in Europa tatsächlich hier in Peine. Und da konnte man so aus Spaß konnte man dann mal so einen Baumstamm werfen, so zur Volksbelustigung. Und da habe ich mich gar nicht mal so doof angestellt. Und es ist jetzt inzwischen schon 8 Jahre her. Und man konnte damals übers Wochenende, wenn man Erster wurde bei diesem Baumstammwerfen, übers Wochenende einen Mietwagen gewinnen. Und dann habe ich im Fitnessstudio meinen Trainer gefragt, was ich denn trainieren muss, um so einen Baumstamm zu werfen. Und er hat gesagt, ich kenne einen Europameister da drin. Ich so, wie? Dann hat er Kontakt hergestellt und so bin ich in diese Szene reingerutscht. Und dann habe ich erstmal mitgekriegt, dass es eine Sportart ist, die anerkannt ist, dass es verschiedene Disziplinen gibt, verschiedene Wettkämpfe. Und dann hatte ich mich in kürzester Zeit für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und das hat dann in der Nachbarortschaft der Leichtathletikverein mitbekommen und hat mich angeschrieben und hat gesagt, Mensch, hättest du nicht mal Bock, irgendwie eine Kugel oder so einen Diskus zu werfen, weil ob du jetzt so einen Stein nimmst oder einen Hammer oder einen Baumstamm, ne, Kraft hasse, ist egal, Hauptsache das fliegt weit. Und so bin ich dann in die Leichtathletik gekommen, habe dann mittrainiert, Technik gleich null, alles nur über die Kraft. Und dann sagte irgendwann mal einer zu mir, hast du mal auf die Rangliste des Deutschen Leichtathletikverbands geschaut in deiner Altersklasse, bist du auf Platz 7. Und da habe ich so, konnte das gar nicht glauben, das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich geschaut und sagte, naja, wenn du so ein bisschen trainierst und Technikübungen übst und ein bisschen mehr zum Training kommst, dann könnte das auch bei deutschen Meisterschaften was werden. Und ja, dann habe ich überlegt, habe gesagt, willst du das oder willst du das nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, dann trainiere ich jetzt ein bisschen öfter. Und so bin ich halt zur Leichtathletik gekommen. Und da bin ich jetzt auch hängen geblieben. Und ich habe die Sporttasche habe ich immer im Auto. Wenn ich irgendwann mal so 2-3 Stunden tagsüber Luft habe, dann flitze ich schnell ins Fitnessstudio. Und am Wochenende habe ich abends, also freitagsabends und sonntagsabends, immer feste Trainingszeiten auf dem Trainingsplatz, die natürlich ausfallen, wenn irgendwelche Veranstaltungen zwischendurch sind oder andere Termine. Aber das ist so, ich sag mal, das, was ich wirklich gerne mache, was Spaß macht. Und ich hoffe, dass ich das noch ganz, 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 ganz lange machen kann und die Gesundheit mitspielt.
Und so die Vereinbarkeit, den Sport doch etwas anspruchsvoller zu machen mit dem Bürgermeisteramt, das funktioniert oder merkst du, dass das schwieriger wird zunehmend?
Ja, also ich würde tatsächlich, wenn ich könnte, würde ich noch viel, viel mehr trainieren. Und es ist natürlich eine Herausforderung und das muss man auch wollen, tatsächlich. Ich glaube, das ist wie bei allem, Man braucht halt eine gewisse Disziplin und einen gewissen Ehrgeiz. Und wenn man, ich sag mal, abends um 7 Uhr, 8 Uhr oder so aus dem Rathaus kommt und sich dann auf die Couch schmeißt und sagt, jetzt bin ich aber platt, ich kann nichts mehr, das ist dann schwierig. Da muss man dann noch den Willen haben, vielleicht auf dem Heimweg noch mal kurz irgendwo am Fitnessstudio zu halten und dann vielleicht auch noch eine Stunde später nach Hause zu kommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber mir macht's Spaß, ich mache das total gerne. Und ja, ich glaube, jeder, wir haben ja auch einige Kolleginnen und Kollegen, vor allem die in der Bürgermeister-Nationalmannschaft spielen, die kennen das, die müssen ja auch trainieren. Und ich denke, Sport macht einfach nur Spaß und Sportler wissen, dass sie Leistung nur bringen können, wenn sie entsprechend trainiert haben. Von daher ist das, glaube ich, mal aus meiner Sicht zumindest überhaupt kein Problem, das Ganze zu vereinen.
Und umgekehrt, bringt das denn auch sozusagen was für dein Bürgermeisteramt? Also ich sag mal so, ne, sowohl beim Kugelstoßen als auch in der Kommunalpolitik braucht es Technik, Kraft, einen festen Stand. Kann man da was mit übernehmen?
Na.
Hilft das für eine Stadtratssitzung?
Nee, ich glaube tatsächlich, ich glaube, man kann da nichts mitnehmen. Das ist einfach nur rein Hobby, außer wenn man natürlich irgendwo vorgestellt wird, der Bürgermeister ist gekommen, man hat ihn nicht übersehen, gerade als es dunkel wurde, als er zur Tür reintrat. Das ist, glaube ich, die einzigen Auswirkungen daraus. Aber nein, Spaß beiseite. Also es ist nun mal ein Ausgleich und am Ende ist es so, die Bürgermeistertätigkeit, das ist die Berufung, das ist das, wofür wir gewählt worden sind. Und wenn man sich entscheiden müsste, in Anführungszeichen, dann muss der Sport halt hinten anstehen. Es ist und bleibt ein Hobby, auch wenn man das vielleicht mehr oder weniger erfolgreich macht. Das, was man im Amt macht, das ist das, was zählt und was wichtig ist.
Dann gucken wir jetzt mal noch auf ein anderes Hobby von dir. Du warst die letzten 3 Jahre Beisitzer im Netzwerk Junge Bürgermeisterin im Vorstand und hast jetzt kandidiert als stellvertretender Bundesvorsitzender. Warum ist dir das Engagement im Netzwerk wichtig? Dann auch noch zusätzlich obendrauf.
Ja, also ich bin, du hast ja selber gesagt, seit 3 Jahren Beisitzer und es war mehr oder weniger Zufall, dass ich Beisitzer geworden bin. Ich habe vor 4 Jahren oder als ich gerade frisch Bürgermeister geworden bin, kann ich mich noch gut erinnern, relativ zeitnah eine E-Mail gekriegt vom Netzwerk Junger Bürgermeister und es gab da die Einladung zu unserem allmonatlichen Stammtisch online und ich habe da dran teilgenommen und ich fand das erstmal, muss ich sagen, total interessant, dass dort Gleichaltrige oder sogar noch jüngere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich online verabreden, miteinander sprechen, Probleme austauschen, gemeinsam Probleme lösen. Wenn einer irgendein Problem hat, sagt er, ah, ich habe mal Folgendes erlebt, wie ist denn eure Meinung dazu? Und das fand ich persönlich sehr interessant und habe mir gedacht, oh, das ist vielleicht eine Hilfe, die könntest du oder irgendwann mal in Anspruch nehmen. Ich bleib mal dabei. Und schon hat sich in kürzester Zeit so eine Art Netzwerk entwickelt. Und man hat dann auch Kolleginnen und Kollegen gehabt, zu denen man häufiger Kontakt hatte, die regelmäßig bei den Stammtisch dabei waren. Und dann hat man, oder ich habe dann bei der ersten Jahreskonferenz im Umweltforum in Berlin die Kolleginnen und Kollegen auch mal live gesehen. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass wir den Vorstand gewählt haben und wir standen dort zusammen und es wurden Beisitzer für den Vorstand gesucht. Und ich habe mir gedacht, naja, ich finde das Netzwerk total toll und ich könnte mir durchaus vorstellen, mal als Beisitzer da reinzuschnuppern und, wenn es geht, mich irgendwie einzubringen, auch wenn ich damals noch gar nicht wusste, wie ich mich einbringen kann. Es hat sich aber in den 3 Jahren, in denen ich Beisitzer war, dann ergeben, dass ich mich sehr viel eingebracht habe. Ich habe mit der Zeit viele Termine wahrgenommen, an vielen Stammtischen teilgenommen. Wenn irgendwo Hilfe im Netzwerk benötigt wurde, habe ich, wenn es möglich war, mich eingebracht. Ich kann mich auch daran erinnern, als der Vorstand die Gespräche im Bundestag hatte, wo dann noch ein Ministerium gesucht wurde. Na, vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, einen Gesprächspartner zu finden. Und aufgrund, ich sag mal, der Nähe der Gemeinde Ilsede zu Peine, was der Wahlkreis von Hubertus Heil ist, habe ich einfach mal gefragt, hier, wie sieht's aus? Könnte man nicht mit dem Netzwerk, wo wir sowieso in Berlin sind, einfach mal kurz eine halbe Stunde vorbeikommen ins Ministerium und uns vorstellen? Und Hubertus Heil hat dann gesagt, er kriegt sogar eine Stunde. Und wir waren dann im Netzwerk. Und das ist für mich so ein Erlebnis im Netzwerk gewesen, das war wirklich sehr, sehr spannend und aufregend. Und in den 3 Jahren ist es für mich ein Riesennetzwerk geworden, wo viele Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Kommunalstrukturen zusammenkommen, ihre Probleme austauschen, ihre guten Ideen austauschen. Beispielsweise, was ich jetzt seit der letzten Konferenz mitgenommen habe, und das versuche ich jetzt auch umzusetzen, das sind dann so kleine Reels auf Facebook oder Instagram. Es sind ja einige mit Selfie-Sticks rumgelaufen und haben Videos für zu Hause gemacht auf der Konferenz. Und ich habe damit noch nie Berührungspunkte gehabt. Und dann hat mir netterweise ein Kollege mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe mich dran gewagt und inzwischen mache ich diese Reels selber. Das heißt, man zieht nicht nur bei Problemen was, sondern was aus dem Netzwerk, sondern auch für sich persönlich. Naja, und dann, wie gesagt, seit der letzten Wahl bin ich stellvertretender Bundesvorsitzender, einer von den stellvertretenden Bundesvorsitzenden, wir sind ja mehrere. Und die Arbeit im Netzwerk, die macht mir einen riesen Spaß. Ich bringe mich gerne ein. Das wird auch aus Altersgründen dann auch für mich die letzte Zeit im Netzwerk gewesen sein. Das heißt, in 3 Jahren ist für mich definitiv Schluss. Dann darf ich nicht mehr. Dann dürfen auch die Jüngeren ran. Ich bin ja einer der Älteren aus dem jungen Netzwerk. Aber es macht mir, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß und ich werde mich dann auch noch die nächsten 3 Jahre wirklich sehr, sehr, sehr gerne einbringen und hoffen, dass wir das Netzwerk gerade aufgrund des neuen Strukturprozesses, den wir angehen, halt auf solide Beine stellen. Und da möchte ich gerne Teil von sein, gemeinsam mit den anderen was entsprechend umgesetzt zu haben.
Okay, das habe ich jetzt Folgendes da mitgenommen. Also wir können dann demnächst auch einen Podcast von dir erwarten, weil du ja jetzt heute hier zu Gast bist und dann auch auf den Geschmack kommst. Aber gibt es denn bestimmte Themen jetzt, Scherz beiseite, die du vielleicht im Netzwerk besonders nach vorne bringen willst, die jetzt entweder die du aus Ilsede mitbringst, wo ihr kluge Lösungen habt, oder wo du sagst, nee, das geht alle Kommunen an, wir müssen jetzt Thema XYZ voranbringen und da will ich dran mitarbeiten. Gibt es da konkrete Sachen, die du so im Kopf hast?
Also konkret ist es ja erstmal der Strukturprozess, den wir jetzt angehen im Vorstand, dass wir das Netzwerk entsprechend auf solide Beine stellen mit einer Geschäftsstelle, die wir einrichten wollen. Und wenn wir inhaltlich mal ans Netzwerk gehen, es gibt natürlich verschiedene Bereiche. Ich habe zum Beispiel beim Sicherheitsdialog vor ein paar Wochen teilgenommen. Das ist ein Zusammenschluss, der wurde von General Brinkmann begleitet. General Brinkmann ist der Chef des Eurocorps oder Stabschef des Eurocorps. Und da geht's nicht nur um militärische Sicherheit, sondern auch um die Bedrohungslage. Wie können wir die Bevölkerung resilienter machen? Wie können wir den Sicherheitsgedanken in die Bevölkerung reinbringen? Das ist etwas, das finde ich persönlich gerade als ehemaliger Soldat sehr interessant. Es gab ja auch mal Kommunen vor einigen Jahren, die sind gehackt worden. Die waren 3, 4, 5 Monate komplett von der Außenwelt abgeschlossen. Die konnten keine Gehälter zahlen. Die konnten keine Sozialleistungen zahlen. Die mussten komplett neu aufgespielt werden mit dem System. Und das ist ein Punkt, der interessiert mich sehr. Da möchte ich gerne beibleiben. Und am Ende sind es halt, ich sag mal, viele, viele verschiedene Aspekte, die im Netzwerk aufgebaut werden, die das Netzwerk ausmachen. Wir sind ja mehrere Personen im Vorstand. Ich glaube, jeder hat so sein kleines Gebiet. Und der Sicherheitsaspekt, der ist mir persönlich sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, das ich gerne verfolgen möchte und an dem ich gerne mitwirken möchte.
So, dann jetzt mal vielleicht unabhängig vom Netzwerk oder von deiner Zeit in Ilsede. Was war denn bis jetzt dein schönster Bürgermeistermoment, wo du gesagt hast, also das war wirklich Highlight? Also abgesehen von der Wahl.
Ja,
die war sicherlich schon ganz okay.
Ja, der schönste tatsächlich ist gewesen, als ich am ersten Tag ins Rathaus kam, in den Ratssaal. Die ganzen Mitarbeiter standen mit 50, 60 Mann in den Ratssaal. Ich kam rein und alle haben applaudiert. Und da hatte ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, mit sowas hatte ich nicht gerechnet. Aber das bezieht sich ja auf die Wahl. Ansonsten der schönste Moment, Ja, es gibt mehrere. Wenn man zum Beispiel einen Förderbescheid, ne? Wir haben bei uns ein Gebäude, da ist das Kompetenzzentrum Neue Medien heißt das. Das ist ein Veranstaltungsgebäude. Da haben wir eine Förderung beantragt und es kommt ein Förderbescheid rein. Sowas freut mich, ne? Dass das, was wir anfassen, dass das Früchte trägt. Es gibt natürlich auch nicht nur, ich sag mal, schöne Momente. Es gibt auch traurige Momente als Bürgermeister. Die haben alle. Und da gibt's einen, der ist für mich persönlich ganz, ganz einschneidend. Zum Beispiel der Ortsbürgermeister und langjähriges Ratsmitglied. Das war 4 Jahrzehnte im Rat und hat das er ein Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen für seine Tätigkeiten in der Gemeinde. Das war derjenige, der mich quasi nach Ilsede geholt hat. Und der ist im letzten Jahr auf dem Volksfest verstorben. Und das ist natürlich, das ist jemand, ne, dem hat man viel zu verdanken. Und das sind dann so Momente, wo ich sage, boah, das sind dann keine schönen Momente. Aber am Ende ist es so, es gibt viele, viele, viele schöne Momente. Und man muss sich auch bewusst sein als Bürgermeister, dass es auch Momente gibt, die nicht so schön sind. Und man muss damit auch natürlich umgehen können.
Und gibt's denn auch, also jetzt mal, der Todesfall ist natürlich die eine Sache, aber ja sicherlich jetzt kein Moment, wo du gesagt hast, dass du irgendwie am Amt verzweifelst. Gibt's denn auch so Momente, wo du gesagt hättest, boah, ey, warum habe ich mir diesen Beruf rausgesucht? Und als es dann wirklich Beruf und nicht Berufung war, oder hattest du das eher wenig?
Nein, tatsächlich gab es das bisher überhaupt nicht. Also man geht ja unterschiedlich mit bestimmten Situationen um. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren, als die Ukraine-Krise angefangen hat und wir auf einmal von jetzt auf gleich ganz viele Menschen in die Gemeinde bekommen haben, die eine Unterkunft benötigt haben. Da haben wir den Entschluss gefasst, wir müssen etwas machen und zwar schnell. Wir schauen, dass wir eine Unterkunft bauen. Und als diese Krise angefangen hat, habe ich sonntags abends einen Anruf gekriegt von einem Bürger aus einer Ortschaft, der gesagt hat, ich habe gerade mit 2 Lastwagen und 3 Kleinbussen Verpflegungsgüter an die ukrainische Grenze gebracht. Ich bin auf dem Rückweg und habe jetzt 26 Leute dabei, die brauchen morgen eine Unterkunft. Und das war dann von jetzt auf gleich so, oh. Okay, das wird schwierig. Und da haben wir gesagt, wir müssen was machen. Und haben gesagt, wir müssen eine Unterkunft bauen. Und in der nächsten Ratssitzung hatten wir auf einmal 150 Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die waren teilweise nicht sehr positiv gestimmt. Und dann ging es auch sehr unsachlich zu. Mit Beleidigungen, Beschimpfungen, mit Bedrohungen. Das sind Momente, die sind überhaupt nicht toll. Aber zu keiner Zeit habe ich mal gedacht, oh Gott, was hast du dir hier angetan? Definitiv. Dafür ist tatsächlich der Bürgermeisterberuf aus meiner Sicht, wenn ich es mal so sagen darf, der beste Job der Welt. Also es macht mir tierisch Spaß und da bräuchte es schon wirklich sehr, sehr viel, dass ich dann tatsächlich an dieser Entscheidung zweifeln würde und sagen würde, was hast du dir da angetan?
Okay, dann bist du jetzt natürlich für die nächste Frage der perfekte Adressat. Was würdest du, hier steht eigentlich in der vorbereiteten Frage, deinem 25-jährigen Ich mitgeben? Oder was würdest du überhaupt einem 25-jährigen mitgeben mit dem Wissen von heute, der vielleicht dann auch irgendwie von der Bundeswehr kommt und sagt, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier mit meinem Leben? Was würdest du dem raten, wenn so in der Gedanke in Richtung Bürgermeisteramt gehen würde? Was muss er da beachten?
Ja, also grundsätzlich, weil gerade sagt das auch sie. Also grundsätzlich muss man sagen, gerade wenn man jung ist, darf man aus meiner Sicht überhaupt gar keine Angst haben vor der Politik. Gerade auch, wenn man sich Gedanken darüber macht, oh Gott, wenn ich Entscheidungen treffe, was hat das für Auswirkungen? Hört sich doof an, wenn ich sage, einfach mal machen. Aber warum denn nicht? Man hat in Anführungszeichen, wenn man sich mit Gedanken auseinandersetzt, dieser Tätigkeit nachzugehen und zu kandidieren, dann einfach versuchen und selbstbewusst sein. Es muss klar sein, dass wir alle Menschen sind und dass jeder auch mal Fehler macht. Und wichtig ist, ich sag mal, aus Fehlern, die man selber macht, zu lernen. Und viele haben vielleicht, gerade wenn man jünger ist, Angst davor zu sagen, naja, vielleicht bin ich noch gar nicht bereit dazu, Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu sein, ich bin noch viel zu jung. Aber gerade das Netzwerk der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister lehrt uns ja, dass es ganz viele gibt, die jung ins Amt gekommen sind und die machen ihre Sache richtig gut. Und ich glaube, wenn man gerade auch die Tipps von den Erfahrenen aus der Politik annimmt, die viele Jahre schon in der Gemeinde sind und einen an die Hand nehmen, dann ist man, glaube ich, gut vorbereitet. Und wer sich für die Politik interessiert, der kann durchaus mit dem Gedanken spielen, auch Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu werden.
Wie viel von dem, was du heute machst, hattest du vorher keine Ahnung, dass das zum Bürgermeister sein gehört?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil ich ja in Hildesheim im Oberbürgermeisterbüro gewesen bin und ich wusste, was ungefähr auf mich zukommt. Aber selber habe ich ja nie in so einem Chefsessel gesessen. Und es ist tatsächlich so, dass einige Sachen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das sind zum Beispiel die vielen, vielen, vielen Veranstaltungen auch am Wochenende. Klar, man weiß, am Wochenende ist was, aber dass so viele Sachen sind, ja, das hatte ich persönlich nicht auf dem Schirm. Oder fachliche Sachen, die man sich wirklich mit der Zeit aneignet. Klar hat man, ich sag mal, Vorteile, wenn man aus der Verwaltung kommt, wenn man das schon gemacht hat. Ich habe jetzt Bachelorstudium, ich habe Masterstudium in der Verwaltung. Das heißt, die Grundlagen sind schon da. Aber es gibt ja auch viele, die von außerhalb kommen, die überhaupt noch gar nicht in der Verwaltung tätig gewesen sind. Aber die haben sich das mit der Zeit angeeignet und auch ihren eigenen Stil. Vielleicht tut es der Verwaltung gut, dass man auch mal von außen die Verwaltung denkt und nicht nur ins klassische Verwaltungsrecht abschweift und die Verwaltung war schon immer so, sondern dass auch mal frischer Wind in die Verwaltung kommt, neues Denken, junges Denken. Und zusammengefasst muss ich sagen, also ich schätze mal fast die Hälfte von dem, ich jeden Tag mache oder allwöchentlich, allmonatlich mache, hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm.
Okay, aber keine Angst davor, es tut nicht weh.
Nein, überhaupt nicht. Es sind ja schöne Sachen. Guck mal, wenn wir zum Beispiel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das sind goldene Hochzeiten, eiserne Hochzeiten, 100-jährige Geburtstage. Das sind dann Sachen, das sind so Termine, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mir war gar nicht so klar, dass ich zu den goldenen Hochzeiten eingeladen werde oder dorthin fahre. Ja, aber das sind ja schöne Termine, ne? Da hat man ein Brautpaar, man unterhält sich nett mit denen, die freuen sich, dass der Bürgermeister da ist. Also ich habe es jetzt, vielleicht habe ich es gerade falsch formuliert, um Gottes Willen, das wollte ich gar nicht. Es sind halt einige Termine und einige Sachen, von denen ich halt im Vorfeld nicht wusste, die mich aber positiv überrascht haben. Versuche ich mal so die Kurve zu kriegen, das so zu formulieren.
Sehr schön. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal nach vorne. Ja. Ilsede in 10 Jahren. Ja. Was würdest du dir wünschen, was dann über Ilsede irgendwie berichtet wird und was über deine Arbeit gesagt wird? Das ist jetzt unsere große Abschlussfrage. Trommelwirbel, jetzt kommt deine Antwort.
Ja, Ilsede in 10 Jahren. Also mich würde es wirklich freuen, wenn der, ich sag mal, positive Weg, so nehme ich ihn zumindest wahr, wenn der positive Weg weiter vorangeht, wenn Ilsede finanziell gut aufgestellt ist, wir haben die Weichen gelegt, wenn wir weiter wachsen, wenn wir die Infrastruktur für unsere Kinder geschaffen haben, das heißt die Kindertagesstätten, die Schulen, dass die in einem guten Zustand sind, weil wir bauen ja jetzt auch noch eine Grundschule und eventuell eine zweite. Das sind dann die beiden, die wir in der Gemeinde haben, dass wir das erledigt haben, dass wir zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sind ganz wichtig. Das sind nämlich die Gesichter, die die Gemeinde Ilsede vertreten, mit denen die Bürgerinnen und Bürger Kontakt haben. Und die darf man auf keinen Fall vergessen. Ein guter Trainer ist nur gut, wenn das ein gut funktionierendes Team ist. Deswegen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen sehr, 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 sehr hohen Stellenwert und sind enorm wichtig. Das darf man nicht vergessen. Ja, und wenn, ich sag mal, diese ganzen Punkte eingehalten sind und der Weg weiter positiv vorangeht in der Gemeinde Ilsede, dann bin ich in 10 Jahren sehr zufrieden über das, was mit dem, was wir gemacht haben und was wir auf die Beine gestellt haben und in die Wege geleitet haben.
Und wohnst dann auch schon 8 Jahre in der Kommune?
Ja, ich hoffe es.
Kannst ja im Baugebiet ausweisen und dann schon direkt ein Grundstück reservieren. Obwohl ich weiß nicht, dann wird wahrscheinlich die Kommunalaufsicht irgendwie auch mal gucken.
Ich glaube, so einfach geht das nicht. Ich glaube, man muss sich genauso bewerben und das ist auch richtig so. Das ist auch gut so, dass das nicht funktioniert.
Ja. Nils, ich bedanke mich ganz herzlich für die Ein- und Ausblicke. Ja. Sowohl im Namensrecht als auch im Sport, als auch im Netzwerk und über deine Arbeit als Bürgermeister.
Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich danke, dass ich Gast sein durfte.
Ja, und an der Stelle auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse an dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, davon gehe ich aus, dann sagt es gern weiter, ansonsten nicht. Teilt den Link zur Podcast-Reihe auch gern mit anderen Interessierten. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch ganz einfach die Podcast-Reihe. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig und tschüss.